Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer ersten adventlichen Ausgabe von unserem Podcast «Converse». Advent haben wir jetzt schon seit fast eineinhalb Wochen oder seit einer guten Woche. Und ich frage dich gerade, Stefan, bist du schon in adventlicher Stimmung? Oder falls nicht, was braucht es, dass du in adventliche Stimmung kommst oder in weihnachtliche Stimmung? Und falls ja, was hat eben dazu beigetragen, dass du in dieser Stimmung bist?
Ich bin schon voll in adventlicher Stimmung. Ich weiss nicht, ich probiere mal schnell meinen Kompi so zu drehen, dass du ein bisschen bei uns übrigens siehst. Siehst du das hier? Das ist unser Weihnachtsbaum.
Ja, so schön. Dann sieht er so fast so ein bisschen, wie sagen wir, nach moderner Kunst aus.
Ja, so ein bisschen.
Oder so leicht, genau. Avantgardistisch.
Ja, und er verliert natürlich nie Nadeln, weil er ist aus Metall. Und man kann ihn jedes Jahr wieder brauchen. Und wenn wir den herstellen am Anfang von der Adventszeit, dann geht es für mich los. Und natürlich Adventskranz, ganz wichtig. Und jetzt in diesem Jahr, wie auch schon, glaube ich, in den letzten beiden Jahren, haben wir immer so Adventsbücher. Also quasi, weißt du, wie nicht ein Adventskalender, sondern so Bücher, wo man zu oben den Kindern immer wieder einen weiteren Teil von der Geschichte kann erzählen kann.
Oh, schön.
Und das Schöne daran ist nachher so, dass man wirklich so zusammen auf der Couch und auf dem Teppich ist und ja, nachher die Geschichte gehört zu oben und beim Adventskranz brennt die Kerze und nebenan steht unser Metall-Weihnachtsbaum. Das ist für mich so Adventsstimmung und Vorfreude auf Weihnachten. Und natürlich Geschenke kaufen, das finde ich auch super.
Aber ich höre bei dir richtig, dass für dich Advent sehr viel damit zu tun hat. Einerseits, dass alle Jahre wieder, also
ja,
wenn der Baum kommt, der der ganzen Familie bekannt ist, eben als euer Christbaum, dann stimmt ihr euch automatisch fast auf Weihnachten ein. Und andererseits, dass zu der Adventszeit ein gewisses Ritual oder eine gewisse ritualisierte Gestaltung vom Alltag gehört.
Ja, voll. Also, weil das haben wir sonst natürlich viel zu wenig. Gell? Mhm. Wir sind so wirklich endlich chaotisch und selten, dass so oben alle daheim sind und so. Aber so in der Adventszeit schaffen wir es wenigstens, dass immer jemand von uns mit den Kindern zu oben kann, die Geschichte erzählen und manchmal sogar beide und so. Und das ist wirklich mega schön. Und so Weihnachten, wenn du eben sagst, Ritual, das ist für mich immer der Heilige oben bei meinen Eltern. Und das ist wirklich so, das wissen auch alle kommen, was wollen. Am 24. hocken wir zu oben in der Stube bei meinen Eltern. Und die haben dann einen richtigen Tannenbaum, so mit Nadeln und Juhu.
Und noch echte Kerzen.
Echte Kerzen. Ja. Und denen ist wirklich eine Weihnachtsstimmung. Yeah.
Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was du jetzt gesagt hast, ist tatsächlich etwas, wo wahrscheinlich viele Leute würden sagen, ja, so ist das bei uns auch. Und das braucht es auch, dass ich in die Feststimmung komme. Nämlich bekannt, also eben das Stichwort alle Jahre wieder, ja. Und Ritual, also dass man die Zeit...
Wie ist das eigentlich bei euch? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich, also gehe jetzt mal davon aus, als Pfarrerin, ist jetzt die Adventszeit nicht nur besinnlich, sondern auch ziemlich hektisch, oder? Habt ihr auch so Ritual, wo euch
also ja, selbstverständlich. Die Adventszeit ist natürlich anders wie die anderen. Es sind sehr viele Adventsfeiern abgesagt worden, also zum Beispiel unsere Altersheim-Weihnachten sind abgesagt worden, die Waldweihnacht von der Pfadi ist abgesagt worden, gewisse Senioren-Weihnachten sind abgesagt worden, unsere Jucki-Weihnacht ist abgesagt worden.
Oh,
also ja, oder das sind also die Sachen. Natürlich haben wir versucht, Alternativen zu finden und online oder mit spontanen Sachen oder so, aber trotzdem, es findet weniger statt und dementsprechend ist es auch weniger hektisch, aber dafür vielleicht ein bisschen herausfordernder und kreativer, hoffentlich.
Ja.
Aber bei uns in der Familie haben wir das auch. Wir haben natürlich einen Adventskranz, den wir anzünden und wo wir jetzt auch fest unserer Tochter versuchen, immer zu erklären, nein, warten.
Ja.
Erst ein Kerzchen, dann jetzt zwei Kerzchen. Das Gleiche mit dem Adventskalender. Ich habe übrigens immer einen Adventskalender gehabt, immer von meinem Vater bekommen, immer mit Bildchen, also auch noch als 40-jährige Frau.
Oh, schön.
Habe ich noch gerne einen Adventskalender. Und jetzt natürlich auch mit unserer Tochter den Adventskalender aufmachen. Sie hat so einen, wo so Tierli drin sind. Und dann haben wir zuerst lange müssen erklären, oder? Mit zwei, dass wir jetzt nur eins und dann muss man wieder warten und dann muss wieder einmal schlafen. Mhm. Weißt du, wir sind jetzt wieder bei dem
Vokabular
angelangt, wie wir früher ja selber von unseren Eltern gehört haben. Und das hat sie aber jetzt noch gut können akzeptieren. Und das ist schon, dass du sogar den Tag noch mal anders ritualisieren, als wir ihn sonst haben. Ja. Und dann ist natürlich auch, gell, im Pfarrhaus ist man ja wirklich auch teilweise reich beschenkt, durch das, dass man Adventsgesteck überkommt aus der Gemeinde. Und so unser Pfarrhaus wirklich sehr schön geschmückt. Und wir haben jetzt neu dieses Jahr alle, also so den Dorfkern bei uns im Kilchberg, zumindest der oben, es gibt einen unten und einen oben, da streitet man sich ein bisschen drüber, aber der oben, der sehr prägt ist von der Kirche und von den kirchlichen Gebäuden, den haben wir jetzt in einer einheitlichen Weihnachtsbeleuchtung gemacht zum ersten Mal.
Oh, okay.
Und das wirkt wirklich sehr schön, gerade jetzt auch in dieser vielleicht in mehrfacher Hinsicht dunklen Zeit. Ich höre schon, die Ökologie sind natürlich alles LED, Stromsparlampen und so. Aber gleich, ich meine, über das kann man reden, oder?
Ja, ist gut. Nächstes Jahr machen wir Solar, aber dann müssen wir es lange brauchen, bis die, Zellen draus
haben. Wahrscheinlich, ja.
Ja, nein, bei uns ist das tatsächlich auch der Adventskalender ist etwas ganz Wichtiges. Und wir haben gerade mehrere, kann ich dir sagen.
Also, oh,
natürlich, beide Kinder haben zuerst mal, also die Emilia vom Gotti einen, der Theo vom Götti einen, so einen Päckli-Kalender, weißt du, jeden Tag ein Päckli. Dann gibt es den Familie- und Nanny-Kalender, wo man einfach, alle haben fünf Päckli und es wechselt immer ab. Also da kommst du dann nicht jeden Tag dran. Dann eben haben wir den Geschichtenkalender. Und das ist also allein das ritualisiert den ganzen Tag. Oder?
Also da sind wir ja schon die Hälfte vom Tag dran mit dem Adventskalender.
Ja, das ist krass. Oder? Und ich denke auch, die ganzen Menschen, die Sachen eingepackt haben, das sind Stunden.
Gut, aber das ist ja etwas, wo man eigentlich, also ich habe mit meinem Gotten Bub, der jetzt genau in dem Alter ist, wo er gerne einen Päckli-Kalender hat. Mein gutes Mädchen ist schon wieder so alt, dass ich ihr einen Kosmetik-Adventskalender geschenkt habe. Und mein anderer guter Bub ist noch zu klein, als dass er mit einem Päckli-Adventskalender wirklich wahrscheinlich viel anfangen könnte. Aber als ich dann für meinen guten Bub den Päckli-Adventskalender gemacht habe, man macht doch den auch hoffentlich mit Freude. Oder? Also ich finde, wenn man es nicht mehr mit Freude macht, muss man vielleicht sich überlegen, ob man es machen will. Aber ich habe das dann, natürlich ist es, du musst 24 Päckli einpacken. Aber ich habe da dazu Weihnachtsmusik gelost und irgendwie ist das für mich, habe ich gerade auch wieder in Weihnachtsstimmung versetzt. Also wenn man das, ich glaube, ich verstehe schon, oder? Wenn man vier Kinder hat und nebendran arbeitet und versucht, allen gerecht zu werden und alles unter einen Hut zu bringen und auch noch schauen, dass die Eltern irgendwo in dieser Zeit gut versorgt sind. Das ist Stress, das ist unweigerlich Stress. Und es braucht wahrscheinlich nicht einmal vier Kinder, sondern eben, je nachdem, wie die konkrete Lebenssituation ist. Aber ich glaube, wenn man sich irgendwie einrichten kann, dass man sich eben nicht so stressen lässt, sondern das Ganze noch mit Freude macht, das wäre schön, auch wenn das natürlich immer nur zum Teil gelingt.
Ja, logisch. Nein, ich kaufe wahnsinnig gerne die Geschenke ein und mache das auch nicht, weißt, so in so einer Stressaktion, also so quasi heute Nachmittag habe ich noch 90 Minuten und dann Musik gekauft sein, sondern einfach so immer, ja, wie soll ich sagen, so etwa ab dem Oktober, immer wieder, wenn man etwas sieht, wo würde passen oder so, so dass es nachher eigentlich gar nicht viel ist, was fehlt, kurz vor Dezember. Das ist so. Und ich weiss natürlich selber, Mami, falls du das hörst, lass gut zu. Ich habe so geliebt, immer die Päckli-Kalender, die ich von meiner Mami bekommen habe, bis ich 30 war.
Das ist aber so schön.
Ja, nachher hat das aber aufgehört. Und das ist schade. Das ist sehr schade, weil ich habe das wirklich geliebt.
Ja, aber du hast mir jetzt gerade ein Stichwort gegeben, weißt, mit dem Begriff «fehlen». Ich habe in letzter Zeit wieder, das bringt uns jetzt vielleicht ein bisschen auf ein anderes Thema, aber ich habe in letzter Zeit wieder immer mehr darüber gelesen. In der Weihnachtszeit, finde ich, liest man wieder mehr über die Frage als bei anderen Feiertagen. Fehlt etwas, wenn die Religion fehlt bei Feiertagen?
Mhm.
Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird und wo natürlich jede und jeder recht schnell eine Antwort hat, besonders die sagen, nein, da fehlt überhaupt nichts. Viertig sind doch längst schon für die meisten Menschen eine anreligiöse Sache. Ich fände es noch spannend, mal über das nachzudenken. Oder wie siehst du das? Weihnachten ohne Gott, um es mal so, weißt, Blickschlagzielenmäßig zu formulieren.
Ja, logisch.
Weihnachten ohne Gott.
Ja.
Ist das noch Weihnachten?
Ich bin aber gar nicht so sicher, was man eigentlich damit meint. Ich habe das Gefühl, sehr oft ist das so ein Kurzschluss, dass man sagt, Leute, die nicht daran glauben, dass Jesus Kindli in Bethlehem von der Jungfrau Maria, die durch den Heiligen Geist irgendwie ist geschwängert worden, auf die Welt gekommen ist, die feiern quasi ein gottloses Weihnachten oder irgendwie so etwas. Ich habe manchmal das Gefühl, das steht irgendwie im Hintergrund. Und dort würde ich sagen, ja gut, aber in dem Sinn feiere ich dann halt auch ein gottloses Weihnachten, oder? Also weißt, wenn jetzt mich fragst, Stefan, was feierst du an Weihnachten? Glaubst du, dass eine Jungfrau das Jesuskind auf die Welt gebracht hat, wo der Retter der Welt ist und die Engel haben das angekündigt über dem Stall? Dann muss ich sagen, nein, sicher nicht. Aber das ist eine mega geile Geschichte. Also weißt so. Aber natürlich bedeutet mir das ganz, ganz viel und natürlich verbinde ich das auch mit Gott. Und zwar so in dem Sinn, dass ich sage, hey, da ist Familie für mich wieder viel spürbarer als zu anderen Zeiten im Jahr. Mindestens ich bin irgendwie so in einer Gesinnung, wo ich so ein bisschen offener bin, auch mal denke, hey, shit, es gibt Leute, denen geht es schlecht und da könntest du doch etwas machen, weißt du, so das alles. Und dann sind es natürlich, du hast vorher gesagt, es sind auch einfach Rituale zum Teil. Also für mich ist das Krippenspiel zum Beispiel etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder die Krippe, die kannst anschauen. Das sind für mich ganz, ganz entscheidende Sachen, wo ich sage, doch, da fühle ich mich religiös total connected. Also das auf jeden Fall. Und ob man jetzt nachher mit dem immer irgendwie einen ganz bestimmten Glauben an etwas oder eine Behauptung, dass es so war, muss verbinden, das glaube ich eh nicht.
Ja, das mit der Krippe, das geht mir auch so. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte. Also wir haben eine grosse Krippe bei uns in der Kirche und die ist wirklich ein Anziehungspunkt. Also da kommen die Leute an. Übrigens auch jetzt, wo wir keine Familienweihnachten in der Kirche können, feiern, weil wir viel zu viele Leute hätten, das gehe ich nicht. Laden wir aber die Leute ein, zu der Krippe kommen, die Krippe anzuschauen, und es hat dann dort das Gutzli, bei uns kommen die Kinder nach der Familienweihnacht immer ein selber gemachtes, grosses Gutzli über. Es macht damit stundenlang unsere Sigristin. Und jetzt können sie es dort abholen. Und wir haben sehr viele Eltern gesagt, das ist so wichtig, dass sie das können machen und dass wir diesen Teil machen, weil der würde wirklich fehlen. Ja. Also so, dass ich frage mich dann, ist es einfach das Atmosphärische, ist es eben wieder das Bekannte, das alle Jahre wieder, oder ist in dieser Krippe etwas symbolhaft dargestellt, was uns alle Jahre wieder anrührt? Also weißt, wenn ich jetzt von dir höre, in dieser Zeit denkt man eher mal noch an die Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht. Das ist ja eigentlich das, was die Weihnachtsgeschichte uns erzählt. Also der Fokus weg vom Kaiser Palast hin zu der Peripherie, dort, wo die sind, wo niemand etwas mit ihnen zu tun hat, dort, wo die Randständigen sind, dort, wo es dreckig ist, dort, wo die untersten Lebewesen in der Nahrungskette sind, nämlich die Nutztiere. Das ist ja genau das, was eigentlich Krippe symbolisiert und ausdrückt. Und ich glaube auch, mir ist an Weihnachten wichtig, dass diese Botschaft vermittelt wird oder gespürt wird und nicht, hat das jetzt historisch stattgefunden oder nicht. Aber der Blick weg vom Machtzentrum hin zu denen, die am Rand stehen, das finde ich, gehört für mich ein Stück weit zu Weihnachten. Und selbstverständlich ist das irgendwo ganz straub, wenn man an den ganzen Glitter, Glamour, Konsum, die ganze Konsumwut denkt, das ist ja völlig, das, was ich jetzt gesagt habe, läuft gegen das völlig konträr. Und gleich glaube ich, dass für viele Leute diese Botschaft doch immer wieder, vielleicht auch nur tief im Herz, da ist. Oder meinst du, ich bin da jetzt einfach völlig so pfarramtlich naiv?
Nein, das glaube ich eben nicht. Und ich glaube, dass sogar sehr oft der Fehler ist, dass man Konsum gegen das ausspielt, was das Eigentliche ist. Also dass es quasi so gibt, ja eigentlich geht es ja um die Geschichte, aber die teilt ja sowieso niemand mehr und jetzt schauen alle am Coca-Cola Santa Claus zu, weißt du, irgendwie so. Und ich glaube aber, dass das zu kurz greift. Ich glaube, dass sich in dem hinein, also in diesen vielen Lichtli, in diesen roten Kleidern, in diesem fröhlichen Singen von Liedern etc., dort ist etwas drin, glaube ich, wo eine Sehnsucht ist von uns Menschen. Also mir mindestens geht es so. Mir rührt das an. Ich habe ja mal ein Jahr in Berlin gelebt und ich bin dort zu den Siegessäulen rausgelaufen, um den Coca-Cola-Truck zu sehen. Und ich bin wirklich dort hergegangen, weil im Studium haben wir dann mal beim Grab so etwas müssen machen über Religion in der Öffentlichkeit, weißt, wo so quasi ein bisschen säkularisierte Religion ist. Und ich habe also gedacht, ah, das ist doch cool, ich mache das mit dem Cola-Zeug. Hey, mir hat das nachher wirklich gefallen. Ich habe das mega schön gefunden um Weihnachten.
Aber ja. Ich glaube, ja, also weißt, Feiertag strukturieren ja unser Jahr und nehmen ja auch die Jahreszeiten auf, von denen wir doch immer noch sehr beeinflusst sind, auch wenn wir jetzt nicht mehr alle Bauersleute sind. Und dass wir das Bedürfnis haben, in dieser doch sehr dunklen Jahreszeit, wenn man so das Tageslicht anschaut, dass wir das Bedürfnis haben nach Licht, vielleicht ein bisschen mehr noch nach Musik, als wir das sonst haben, das ist doch völlig klar. Und ich glaube, das ist tatsächlich unabhängig vom religiös-kulturellen Raum, wo wir drin sind. Ich behaupte, das findest du wahrscheinlich überall. Und es ist ja auch so, dass unser Weihnachten natürlich sehr viel sogenannte heidnische Brüche hat. Also Weihnachten ist in vielem nicht genuin christlich, was auch immer das heisst. Ich meine, ein Christbaum hat jetzt herzlich wenig mit der Weihnachtsgeschichte zu tun, oder? Also das ist ja schon so gewachsen, aber ich glaube, es spiegelt einfach ganz viel von menschlichen Bedürfnissen, wo ich auch wichtig finde, dass man die begeht und dass man die eben auch gemeinschaftlich begeht und nicht die komische Forderung, die es mal gegeben hat, von gewissen fundamental atheistischen Kreis, man soll doch Feiertag völlig frei können beziehen. Also Freitage sind es dann eigentlich. Jeder kommt einfach ein Kontingent an Freitagen über und kann dann die einziehen, wenn er oder sie das möchte. Das finde ich, das ist irrwitzig. Das würde unserer Gesellschaft in meinen Augen überhaupt nicht gut tun.
Ja, das glaube ich auch. Weißt, und mir denkt es irgendwo, letztendlich ist das dann wirklich so eine Art Ökonomisierung, die nicht mehr lustig ist. Also, weil das, was ja toll ist an diesen vier Tagen, ist, dass wir sie gleichzeitig haben. Und logisch, es gibt immer Menschen, die müssen dann arbeiten, damit gewisse Strukturen aufrechterhalten bleiben. Aber gleich ist es, zumindest bei mir, seit ich kann denken, so, dass man an Weihnachten die ganze Familie irgendwie kann sehen, oder dass das geht. Und das glaube ich, ist für unsere Gesellschaft wirklich etwas sehr Wichtiges. Das, was du ansprichst, weißt du, so mit dem Konsum, ich habe mir eben überlegt, es gibt ja irgendwie wie zwei Haltungen, die man dazu kann haben. Ich kann jetzt sagen, ich bin voll im Stress und gehe los und kaufe einfach irgendwie 16 Weihnachtsgeschenke, die ich muss machen. Und dann ist es wirklich einfach ein Scheiß. Dann musst du eigentlich sagen, dann musst du dich nachher an den Feiertagen holen von dem ganzen Stress, den du mit dem Päckchen, das du eingepackt hast. Aber man kann das Ganze ja auch total anders gestalten und sagen, ich tue früh an, denken an die Menschen, die mir wirklich etwas bedeuten. Und wenn ich dann auf etwas zulaufe oder mir etwas begegnet, wo ich denke, wow, das passt jetzt aber zu ihr oder da hat er doch jetzt eine Freude, dann kaufe ich das und habe selber auch eine Freude. Und dann finde ich das eigentlich ein Teil von der ganzen Vorbereitung auf das Fest, was ich super finde und was ich wirklich mega, ich schenke mega gerne Sachen. Ich finde das einfach etwas Cooles, weil das für mich auch immer wieder etwas ist, wo ich bewusst an jemanden denke.
Und ich glaube, das
ist toll.
Ja, und also das glaube ich, das geht ganz vielen Leuten so. Jemand anderem eine Freude machen, und um das geht es ja hoffentlich beim Schenken, das tut einem selber gut. Man macht eigentlich grundsätzlich jemandem gerne eine Freude. Und da ist ja wieder drin, wenn man das jetzt so ein bisschen, vielleicht ist es jetzt fast ein bisschen überhöht, theologisch deutet, aber ich glaube, es ist doch, das Geschenk machen ist ja ein Ausdruck von in Beziehung stehen.
Ja, genau.
Und das ist etwas, wo ich finde, steht auch theologisch in Weihnachten im Mittelpunkt. Also wir stehen in Beziehung zueinander. Wenn Gott auf die Welt kommt, kommt Gott als Beziehungswesen auf die Welt, wo ohne eine Frau nicht kann geboren werden und ohne dass Menschen schauen, dass das Kind nicht stirbt, auch nicht in dieser Welt überleben. Und am Schluss braucht es tragfähige Beziehungen, um in dieser Welt können zu bestehen. Und es zeigt sich ja dann leider, dass die Geschichte anders rauskommt, oder? Also auch wenn sich Beziehungen in eine Feindschaft verkehren. Aber wir sind als Menschen fundamental existenziell auf Beziehungen angewiesen. Und wenn das sich also im Schenken äußert, aber das Bewusstsein doch irgendwie da ist, dann finde ich, ist ganz viel auch von dem, was Weihnachten religiös ausmacht, kommt da zum Ausdruck.
Ja, und ich finde auch, dass man mit der Weihnachtsgeschichte sehr kreativ darf umgehen für sich selber. Ich habe jetzt gerade ein Büchlein gelesen, das rausgekommen ist, wie heisst er schon wieder zum Vornamen? Ich glaube, Kurt Proballa heisst er.
Ja.
Der ist mega lustig.
Der heisst Rolf Proballa.
Rolf Proballa. Ah, oh, du hörst ja sogar. Krass. Rolf
Proballa, sorry. Genau. Das ist ein Kilchberger.
Ah, schau jetzt. Hey, ich treffe den übrigens und nehme mit ihm auch noch einen Podcast auf. Das Büchlein hat mir mega Spass gemacht.
Das können wir vielleicht schnell sagen. Rolf Proballa erschienen im Theologischen Verlag Zürich, TVZ. Es heisst «Aus heiterem Himmel 16 Variationen der Weihnachtsgeschichte». Tust du in die Shownotes?
Ja, ist gut, ich mache das. Also, und auf jeden Fall bei ihm, finde ich, ist das so absolut perfekt gelungen, weil der ist immer am 24. heim, also er hat noch geschafft, oder, am Morgen, ist am 24. heim und hat, bevor so Bescherung und Fest losgegangen ist, hat er 2 Stunden Zeit gehabt und hat jedes Mal die Weihnachtsgeschichte, die wir vom Lukas-Evangelium kennen, also so die Länge, weißt, mit allem drum und dran, hat er neu erzählt. Und dort drinnen nimmt er immer wieder halt Bezug quasi auf die uralte Geschichte, macht aber mit dem etwas, was mit unserer Gegenwart jetzt zu tun hat. Und dort finde ich so, das ist eine mega berührende Aneignung von dem, was Weihnachten ist, jedes Jahr wieder neu. Und das wird nachher geteilt an dem Fest und mir hat das total gerührt. Und ich also denke, das ist eine Art, mit dieser Geschichte umzugehen. Also, dass du sagst, ja, ich beziehe mich noch drauf, aber ich mache etwas, was mit mir und mit euch zu tun hat. So, das hat mir mega gefallen.
Und ich meinte, das müssen wir nicht nur bei Weihnachten machen, sondern auch bei den anderen Feiertag. Weil anstatt einfach zu sagen, ja, die Feiertag sind heute noch gemeinsame Freitag, was ist und was gesellschaftlich wichtig ist, da bin ich sicher, will ich doch eine Lanze brechen für die christliche Bedeutung, die diese Feiertag haben. Ja. Weil ich glaube, die Bedeutung, die sie haben, sind wichtig, sind zeitlos wichtig. Und dass man die wieder versucht, die Bedeutung zur Sprache zu bringen, so wie es eben der Rolf Proballa sehr kreativ macht, sodass es in unserer Zeit verstanden wird, das finde ich, wäre wunderbar, wenn das gelingen würde. Also da nicht irgendwie sagen, ja, die Leute interessiert es ja eh nicht mehr, sondern mal sagen, Karfreitag, warum ist das Tanzen? Ich bin absolut dafür, dass man am Karfreitag nicht tanzt. Weil ich finde, wir brauchen stille Tage. Ja. Wir brauchen nur schon stille Tage, um irgendwo auch einmal ganz bewusst sich darauf zu besinnen, wie viele Menschen heute noch an den Kreuz hängen. Und ich finde, da darf es einfach einmal einen Tag von dieser Besinnung geben, nur schon aus Respekt gegenüber all diesen Menschen, oder um noch weiterfallen zu fassen, gegenüber all diesen Geschöpfe. Ich finde es wichtig, dass man sagt, wir haben einen Tag, der mal nicht Halligalli ist. Ich finde, das tut einer Gesellschaft unbedingt gut.
Ja, weißt, ich habe das Gefühl, natürlich sind jetzt fast alle Feiertage, die wir haben, sind irgendwie christlich konnotiert oder geprägt. Aber wenn jetzt die würden wegfallen, also wenn wir jetzt würden sagen, okay, wir verstehen die Bedeutung nicht mehr und darum streichen wir die 4 Tage, ich bin im Fall fast sicher, wir würden über kurz oder lang wieder 4 Tage einführen, die einen ähnlichen Charakter hätten. Mhm. Also jetzt auch zum Beispiel der Buß- und Betttag. Das klingt ja oft komplett antiquiert.
Dank aber auf der anderen Seite,
ja genau, dank Buß- und Betttag. Oder? Aber auf der anderen Seite ist das so etwas Elementares, dass unbedingt man irgendwann einen Moment hat. Und natürlich, es ist mir klar, das funktioniert für ganz viele nicht mehr. Aber wo man sich mal überlegt, für was bin ich dankbar, was ist scheiße gelaufen und was möchten wir zusammen irgendwie besser machen? Wie kommen wir vorwärts zusammen? Das ist so elementar für eine Gesellschaft.
Das sind Fragen, die sich alle Menschen stellen. Da bin ich ganz sicher. Und klar, ich meine, jetzt kann man sagen, ich brauche aber keine Feiertag, die mir das aufzwingt oder so. Aber wir wissen aber ja bei ganz vielen Sachen, und gerade die Corona-Krise hat uns das gezeigt, wenn es nicht gewisse verbindliche Maßstäbe gibt, dann passiert es eben nicht gesellschaftlich passiert es dann eben
ja,
nicht.
Ja, es kann gar nicht passieren, weil es wäre so peinlich. Du gehst ja nicht zu den Nachbarn Leuten und sagst, du, wollen wir mal zusammen hocken und Merci sagen und schauen, was nicht so... Also, das ist einfach komisch. Natürlich muss das irgendwo von außen gegeben sein. Das muss irgendwie historisch gewachsen sein. Alles andere wäre mega, mega komisch. Und die Leute, die eben quasi wie sagen, komm, wir nehmen doch einfach die ganzen Tage, schmeißen sie in einen Topf und jeder kann sie irgendwie beziehen, wenn er oder sie will. Vielleicht die gerne Sommer haben, entweder im Sommer und die gerne Winter haben, entweder im Winter. So. Die verkennen völlig, dass eine Gesellschaft letztendlich nicht einfach aus Hardcore-Individualistinnen und Individualisten besteht, sondern so etwas muss bieten wie ein Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und ich glaube, wenn das killst, dann geht so viel verloren, wo man natürlich heute nicht mehr religiös herstellen kann, aber über Traditionen. Und also ja, ich meine, du weißt es, ich bin ein riesen Fan von diesen Traditionen und glaube, dass sie gerade in einer Gesellschaft, die säkular ist, also mental säkular meine ich, also wo nicht an einen Gott glaubt, sich nicht auf ein Buch bezieht, nicht ein Ritus kennt etc. Ich glaube, genau dort sind die alten Feste, wo man ja total frei nachher kann interpretieren, was man mit denen macht, doch noch so etwas wie ein Kitt.
Also das würde ich unterschreiben, da sind wir uns mal wirklich einig. Ich würde aber noch weitergehen und nochmal, wir sind auch die religiösen Bedeutungen oder die, ja, also vielleicht um so ein Beispiel zu machen, Pfingsten. Mhm. Pfingsten ist so, das ist wahrscheinlich einer von diesen Feiertagen, wo wenn du auf der Straße gehst, fragen, Pfingsten, was ist das? Oh, hat das etwas mit den Rosen zu tun? Mhm. Also das wissen die Leute so ein bisschen am wenigsten. Aber Pfingsten, da geht es eigentlich darum, für was brennt mein Herz? Also wo habe ich eine Leidenschaft? Und wie schaffe ich es, andere Menschen da anzustecken? Und wie finde ich auch eine Sprache, um diese Leidenschaft in der Welt in die Welt verständlich rauszutragen? Oder jetzt mal so ganz abgebrochen, ja, dass da wahrscheinlich jeder könnte mitgehen und sagen, ja, es stimmt, eigentlich ist doch wichtig zu wissen, für was will ich mich wirklich einsetzen? Eben, für was brennt mein Herz? Wo sage ich, das ist etwas, wo in der Welt gehört werden sollte? Ich glaube wirklich, das ist wichtig, dass man sich das im Leben mal überlegt. Und da wieder so die fundamentalen Botschaften zur Sprache bringen, sodass sie verstanden werden, das will ich nicht aufgeben. Das will ich nicht aufgeben. Ja. Und das ist für mich nochmal etwas anderes, wie gewisse Traditionen und Rituale gemeinsam gehen, wo ich genau, wie du vorher gesagt hast, unglaublich wichtig finde. Aber die Bedeutung, die hinter diesen Viertig steckt, die will ich auch nicht aufgeben.
Ich glaube aber, das Schwierige an dem, also ich der mit der Bedeutung, wirklich geschenkt. Und ich finde, du hast das jetzt wunderbar gemacht mit Pfingsten. Also, du hast mich natürlich total im Sack. Aber jetzt so ein bisschen rausgezoomt, glaube ich schon, dass ein Problem auch drin besteht, wie das Bedeutung von diesen vier Tagen kommuniziert wird. Mhm. Weißt du, mir denkt es manchmal so, wie du musst dich entscheiden, entweder du glaubst, dass dann eine Taube runtergekommen ist und alle haben irgendwie komisch geredet und sich aber irgendwie plötzlich wieder verstanden, weißt du, etc. pp. Oder sonst hat das Ding einfach keine Bedeutung für dich. Oder mit Ostern, entweder du glaubst, dass da irgendwie einer aus dem Grab rausgelaufen ist und man den können anlängen und sehen, oder sonst hat das keine Bedeutung für dich. Und dort denke ich halt, vergeben wir mega viel, weil also jetzt praktisch alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die ich kenne, die haben ein sehr differenziertes, für sich selber aufgeklärtes Bild über das, was sie denken, was an Weihnachten, was an Ostern, was an Karfreitag etc. passiert ist. Aber wenn es nachher darum geht, wie wir das inszenieren und darstellen, kommt es einfach sehr, sehr häufig so über, als würden wir alle zusammen in Kindergeschichten leben und nur denen ein Angebot machen, die auch möchten in einer Kindergeschichte leben.
Das ist spannend, dass du das sagst. Und ich glaube, das ergibt sich uns aus dem, oder das bewegt sich in dem Spannungsfeld, wo das Gefühl hat, die Traditionen müssen doch sein und die Geschichten wollen wir doch hören.
Genau.
Und dem, ich will es aber für heute fruchtbar machen. Und ich glaube, einfach bei der Geschichte hören, sollte es nicht stehen bleiben. Mhm. Auch wenn ich finde, eine Geschichte kann mal stehen bleiben, gerade jetzt auch die Weihnachtsgeschichte, die so bekannt ist, die kann man mal lesen, ohne jetzt wieder müssen, zerreden. Das finde ich wirklich, kannst du dich erinnern, wo wir über die biblischen Evergreens geredet haben. Genau. Es gibt Texte, die einfach wirken, ohne dass man sie auslegen muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Ufer denkt, einen Ufertext lesen, da denken wahrscheinlich wirklich viele Leute, what?
Ja,
aber dann zum Beispiel mal fragen, was heisst denn das in einer gottlosen Welt leben und glauben? Oder? Ja. Vor allem und glauben. Mhm. Oder was ist echt mit Himmel? Was könnte, wir reden vom Himmel. Also ist da das gemeint, wo Flüge rumfliegen und Wolken ab und zu dran kleben? Oder gibt es vielleicht etwas anderes, was mit Himmel gemeint ist? All diese Fragen, die ich glaube, dann sind wir sofort bei Fragen, die heute wahrscheinlich alle Menschen auf die eine oder andere Art interessieren. Und ich finde die Übersetzungsleistung von der Tradition zur Gegenwart und zum konkreten Leben von jedem einzelnen Mensch, die braucht es halt schon. Und die muss man mutig machen. Ohne irgendwie so, wie soll ich jetzt das sagen, soll jetzt das beliebte Wort Postmoderne sagen? Weißt du, also das Gefühl habe, in einer postmodernen Welt kann ich doch nicht mehr mit diesen religiösen Inhalten kommen. Das kann wirklich nur noch als Kulturgut, hat das nur noch Platz und nicht mehr als eine Botschaft, die existenziell etwas bedeutet. Und da würde ich wirklich zum Mut raten, doch, hat es
nachher. Ja, weißt du, ich finde das total sympathisch. Ich erlebe es nachher in der Umsetzung oft so, dass genau die das probieren, aus der Weihnachtsgeschichte, aus Ostern etc., dann im Prinzip wie politische, wie soll ich das sagen? Natürlich ist alles auch immer politisch, das ist mir völlig klar, aber so politische Reduktionen machen. Also die jetzt dieser Weihnachtsgeschichte etwas abgewinnen wollen, was mit uns zu tun hat, Die erinnern dann sehr oft an die Menschen, die jetzt übers Mittelmeer wollen, die Menschen, die auf der Flucht sind, etc. Und ich finde auch zu Recht, wirklich auch zu Recht, ich will mich gar nicht über das jetzt irgendwie lustig machen, das, was mir manchmal dort ein bisschen zu kurz kommt, ist so, was hat es mit mir zu tun? Also was hat Ostern mit mir zu tun, wo jetzt nicht auf der Flucht ist, wo nicht arm ist, wo, weißt du, so. Und ich glaube, über das wieder reden, das wäre etwas Lässiges. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir doch irgendwie mit Corona etwas erleben, was zwar nicht für alle gleich schlimm ist, aber was doch irgendwie alle betrifft, fände ich das schon auch mal wieder eine Chance.
Das finde ich auch. Ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist wichtig und es hat auf jeden Fall seinen Platz, wenn man daran erinnert, dass es Menschen gibt, die auf dem Mittelmeer vertrinken. Genau. Und ich glaube auch, dass es in diesen Viertix-Geschichten immer wieder auch eine politische Botschaft steckt. Aber ich glaube schon auch, das Abbrechen, was heisst das jetzt für mich, dass das Grab leer war? Könnte das vielleicht auch mal bedeuten, über die eigene Wahrnehmung nachzudenken und bewusst oder ein Gefühl von der Mensch ist das Mass aller Dinge, oder? Und was wir nicht rational können fassen, das existiert nicht. Gibt es nicht eine andere Wahrnehmung noch? Oder, gibt's nicht, oder was macht das mit unserem Wahrheitsbegriff? Was halten wir denn für wahr? Gibt es nicht auch eine Wahrheit, die außerhalb liegt von 1 und 1 gibt 2? Über solche Sachen nachzudenken, wo ich denke, steckt zum Beispiel in so einer Auferstehungsgeschichte und hat doch mit jedem von uns zu tun. Was ist wahr? Das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, kann man wunderbar mit der Geschichte vom leeren Grab mal zur Sprache bringen.
Das machen wir unbedingt, wenn es denn so weit ist. Jetzt müssen wir so langsam, aber sicher auf Zielgerade kommen, Sibyl. Wir dürfen noch etwas Freudiges ankünden. Unsere nächste Konversfolge ist wieder mit einem Gast. Und zwar mit unserer designierten Präsidentin vom EKS, also von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, mit der Rita Famos. Sie kommt in unsere nächste Sendung. Die können ihr hören am 23., also einen Tag vor Heiligabend.
Das ist eigentlich unser Weihnachtsgeschenk.
Genau, ja. Also, und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, das wäre jetzt aber interessant, wenn ich der Präsidentin auch mal eine Frage stellen könnte, dann schickt uns das zum Beispiel an contact@reflab.ch oder schickt uns irgendwie eine Direktnachricht oder einen Kommentar über Instagram oder Facebook. Die findet uns ganz sicher. Und wir würden dann gerne so ein paar ausgewählte Fragen auch der Rita Famos stellen. Und ich bin sicher, sie wird das in ihrer bekannten Offenheit dann auch beantworten. Ich freue mich schon fest auf das.
Ich freue mich auch sehr und ich freue mich sehr auf eure Fragen. Und falls jemand noch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk braucht und noch nicht genau weiss, was, möchte ich es nochmal sagen, aus heiterem Himmel vom Rolf Probala. Weihnachtsgeschichten in 16 Variationen, das lohnt sich wirklich, das Büchli auf Weihnachten zu verschenken.
Die können Sie jetzt schon bestellen und wenn ihr nicht sicher sind, ob ihr es wirklich wollt, dann hört doch am Freitag in Podcast rein. Das ist der Podcast-Salon um 6. Dort unterhalte ich mit dem Rolf Probala über sein Büchli und über sein Verhältnis zu Weihnachten. Jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Adventszeit. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Gebt euch Sorge. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.